Die Sonne ist echt schön hier vorne, wird so gewärmt. Da vorne sitzt so ein bisschen Schatten. Aber ihr müsst mal hier vorne stehen, ist echt schön hier vorne. Es gibt momentan also Gedanken, wie kann Gesellschaft funktionieren, wie kann Gesellschaft sich weiterentwickeln, wie können Menschen in der Gesellschaft mitgenommen werden, mitgetragen werden. Und da gibt es ein Konzept, das heißt bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich weiß nicht, ob ihr davon was gehört habt. Es geht darum, man kriegt einfach Geld vom Staat, ohne etwas dafür getan zu haben. Ohne, dass man erstmal etwas leisten muss, sondern man bekommt es einfach. Man muss auch nicht das beantragen, wie tausend Sachen durchgehen und belegen, sondern einfach so. Und da gibt es gerade so einen Versuch, das mal auszuprobieren. Man kann sich bewerben online und wenn man Glück hat, bekommt man dann, glaube ich, ungefähr monatlich 1.500 Euro für ein Jahr und nimmt dann an der Studie teil. Und ich weiß nicht, wie ihr solche Gedanken findet, ob ihr sagt, das ist doch irgendwie doof, wenn man einfach so Geld bekommt, dann wird man doch faul oder das ist ja ungerecht, die einen müssen arbeiten, die anderen nicht und die einen bekommen trotzdem was. Ich weiß nicht, wie ihr zu solchen Gedanken steht, so bedingungsloses Grundeinkommen. Vielleicht denkt ihr, ja, das kann ja dann ausgenutzt werden. Kann es ausgenutzt werden, wenn es bedingungslos ist? Oder ist bei uns im Hinterkopf doch wieder, eigentlich muss man was dafür tun? Und wenn man es einfach so nimmt, ist das Ausnutzen. Aber das passt nicht zu dieser Vokabel bedingungslos. Bedingungslos heißt an keine Bedingung geknüpft. Wie ist das mit Liebe? Mit bedingungsloser Liebe? Vielleicht, es klingt irgendwie schöner, oder vielleicht ist da weniger Diskurs, aber vielleicht haben wir da ähnliche Gedanken. Bedingungslose Liebe, kann das nicht ausgenutzt werden? Wenn ich jemand bedingungslos liebe, ohne dass er eine Leistung gebracht haben muss, ohne dass er es wert ist, geliebt zu werden, ohne dass er würdig ist, geliebt zu werden. Und wenn ich diesen Menschen trotzdem liebe, ohne Bedingungen, macht mich das nicht angreifbar, verletzbar? Kann ich nicht ausgenutzt werden? Sorgt das dafür, dass der Mensch sich von dieser Liebe einhüllen lässt und sich gar nicht darum bemüht, sich vielleicht zu verändern, seinen Charakter? Kann man bedingungslose Liebe ausnutzen? Liebe, die ich mir nicht verdienen muss, für die ich nichts leisten muss? Eigentlich nicht. Wie kommen wir damit klar? Vielleicht klingt das alles ganz nett, aber ich glaube, es wird da schwierig, wo wir das mal in die Praxis umsetzen wollen. Und oft lieben wir so, weil wir etwas zurückbekommen möchten. Wir lieben Freunde, mit denen wir uns gut verstehen können, die uns Freundschaft geben. Vielleicht lieben wir auch jemanden, wo man sich dann gut fühlt. Oh, bin ich so gut, ich habe denen etwas Gutes getan. Der kriegt sonst nichts, aber ich bin so gut. Also oft ist unsere bedingungslose Liebe, wenn wir sie dann versuchen mal anzustreben, oft doch nicht so bedingungslos. Und Gott sagt aber in der Bibel, dass er bedingungslos liebt. Und ich weiß nicht, ob wir damit zurechtkommen, mit einem Gott, der uns bedingungslos liebt. Vielleicht sagen wir, ich möchte etwas dafür tun. Ich möchte mir es verdienen, geliebt zu werden. Vielleicht ist es etwas, was wir in unserer Kindheit so eingetrichtert bekommen haben. Du musst etwas leisten, dann lieben dich deine Eltern. Und Gott sagt aber, ich möchte dir meine Liebe geben, erstmal ohne, dass da irgendetwas kommt. Und in dem einen Lied heißt es, ich war noch dein Feind, doch du hast gekämpft um mich. Und das sagt auch die Bibel, dass wir erstmal zu Gott keine Beziehung haben. Wir sind eigentlich Feinde Gottes. Und Gott liebt uns, obwohl wir zunächst erstmal Feinde Gottes sind. Obwohl wir nichts vorzuweisen haben, mehr noch, obwohl wir sogar gegen Gott mit dem, was wir tun, sind. Wir haben hier diesen Vers im Zentrum für diese Reihe und ich finde den stark. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht mal die eigene Abwehrhaltung kann uns von Liebe Gottes trennen, weil sie ohne eine Reaktion von mir auskommt. Gottes Liebe ist mir zugewandt und ich muss nichts dafür geben. Ich kann sie nur annehmen oder eben nicht annehmen. Bedingungslose Liebe. Wie ist das mit uns als Gemeinde? Wenn wir als Gemeinde das Wesen Gottes widerspiegeln wollen, das wollen wir, dann müssen wir bedingungslos lieben. dann müssen wir die Menschen lieben, die uns gar nicht so gefallen, die komisch sind, die vielleicht niemals unsere Freunde wären, die wir uns aussuchen würden. Dann heißt es, so zu lieben, wie Gott liebt, anzunehmen, so wie Gott liebt. Und Gott hat Gemeinde berufen, damit sie so ein Liebesbote ist. Und wenn wir als Gemeinde die Arme verschränken von Menschen, die uns komisch vorfangen, die in unseren Augen vielleicht nicht liebenswert sind, was ist das für ein Wort? Liebenswert. Kann jemand nicht liebenswert sein? Oh, da fallen mir viele Menschen ein. Boah, der geht gar nicht. Und dieser Wesenszug, und das kann ich gar nicht an dem ab. Und Gott sagt, jeder Mensch ist liebenswert. Und so wie ich die Menschen liebe, sollt ihr als meine Kinder die Menschen lieben. Und so wie ich offene Arme habe für jeden, sollt ihr als Gemeinde offene Arme haben und diese Liebe ausstrahlen und konkret werden lassen. Letzte Woche ging es um 1. Korinther 13 und da ist beschrieben, wie diese Liebe, wie Gott sich vorstellt, aussehen kann. Und Johanna hat da mal den Namen Gott eingesetzt. Und wir merken, Gott ist Liebe. Gott ist Ausdruck von Liebe und Gott nimmt mich an meiner Unperfektheit. Gott liebt nicht die Fassade, die glänzende Fassade, die ich vielleicht aufbaue vor meinem Leben, sondern er liebt mich trotz meiner Ruine im Inneren. Obwohl innen drin so viel Schlechtes ist, so viel, was Gott eigentlich nicht gefällt, trotzdem liebt er mich. Und ich war mal bei einem Kongress gewesen und da habe ich eine Sache mitgenommen und das war, Gott weiß alles über mein Leben und trotzdem sagt er nicht, tschüss Martin, das war's. Er kennt alle schlechten Gedanken, alle kleinsten Details, die nicht in Ordnung sind und er hält das aus und er sagt, ich liebe dich, bedingungslos. Das habe ich da mitgenommen, das möchte ich dir zusprechen. Egal wie du zu Gott stehst, egal wie es dir aussieht, egal ob du was angestellt hast, Gott weiß das alles und trotzdem hat er sich entschieden, dich bedingungslos zu lieben. Wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn jemand mich liebt, ohne meine Schwächen immer in den Vordergrund zu stellen? Ich glaube, das führt nicht dazu, dass man faul wird oder dass man sich zum Negativen verändert, sondern wenn man mit der Liebe Gottes ausliefert, sich von Gott grundlos, bedingungslos lieben lässt, ich glaube, dann verändert das mich. Und sind wir aufgefordert, uns von Gott lieben zu lassen. Ich habe mal diesen Satz gehört, der sich mal eingeprägt hat, warum fällt es mir so schwer, mich von Gott lieben zu lassen? Manchmal macht man jemand ein Kompliment und der andere wiegelt das so ab. Ach nein, ach Quatsch, sehe ich gar nicht so. Ach, findest du? Und vielleicht mag es dir so mit Gott gehen. Gott schreibt in der Bibel auf jeder Seite eigentlich, dass er dich lieb hat, bedingungslos liebt. Und du sagst, ach nein, ich doch nicht. Den anderen vielleicht, ja, der glänzt so, der kann so schön singen oder der weiß so viele Bibelverse oder der ist so charakterlich so gut drauf, den kann man lieben, aber mich, Gott, kannst du mich denn lieben? Und Gott sagt, ja. Selbst wenn du gegen mich kämpfst, werde ich dich lieben. Von dieser Liebe möchte ich lernen. Und diese Liebe, wenn du alles vergisst, was heute war oder eine Predigt noch kommt gleich, dann möchte ich, dass du dieses eine behältst, dass Gott dich bedingungslos liebt. Dein ganzes Leben lang. Egal, was du machst und getan hast. Silke hat eben diesen Brief vorgelesen an die Römer und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand ihn ganz schön kompliziert. Ich beschäftige mich damit seit 2 Wochen, weil ich vor 2 Wochen drüber predigen sollte und ich bin da immer nicht ganz durchgestiegen. Da sind so viele komplexe Zusammenhänge, aber ich will versuchen, so ein paar Sachen mal aufzugreifen, zu erklären und vielleicht könnt ihr davon etwas mitnehmen. Da tauchen nämlich verschiedene Worte auf. In diesen Texten, Römer 8, ist die Rede von Gottes. Von Gesetz. Und das klingt eigentlich etwas negativ in diesem Text. Aber was ist denn dieses Gesetz Gottes? Was ist Gottes Gesetz? Was drückt es aus? Gottes Gesetz drückt seinen Willen aus. So wie er sich Beziehung vorstellt, wie er sich Beziehung zu uns Menschen vorstellt und wie er sich Beziehung untereinander vorstellt. Exemplarisch auch am Beispiel seines Volkes Israels. Ganz viele Gesetze sollen dazu beitragen, miteinander auszukommen, den Schwachen zu schützen, den Starken zu begrenzen. Und so ist das Gesetz Gottes eigentlich etwas sehr Gutes. Es ist der Wille Gottes für unser Leben. Und es ist der Wille nicht irgendeines bösen Dämons oder eines bösen Geistes, sondern es ist der Wille des Vaters, der uns unverdient, unendlich und bedingungslos liebt. Und dieser Gott hat Ideen für unser Leben. Und die stehen in dem Gesetz drin. Gottes Gesetz drückt seinen Willen aus für uns. Und es ist eigentlich das Beste, was Menschen geschehen kann. Ich weiß nicht, wie er zu Jesus steht, aber Jesus ist gesagt, dass er in allem das Gesetz Gottes erfüllt, dass er den Willen des Vaters erfüllt. Und ich finde es ziemlich cool, wie Jesus gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Also muss das etwas Gutes sein, das im Blick zu haben, was Gott wichtig ist, wie er sich Leben vorstellt. Jetzt gibt es ein Problem mit diesem Gesetz. Das sagt mir nicht nur, wie ich leben soll, sondern es verurteilt Sünde. Es steht für Gerechtigkeit, für Wahrheit. Und wenn jemand den anderen totschlägt, dann verurteilt dieses Gesetz denjenigen, weil das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und wenn der eine dem anderen etwas wegnimmt, was ihm nicht gehört, dann verurteilt das Gesetz diese Person, weil das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und wenn der eine auf die Frau des anderen scharf ist und die mir ausspannt, dann ist das nicht in Ordnung, das Gesetz verurteilt ihn. Das Gesetz Gottes verurteilt Sünde. Und da Sünde nicht einfach so im Raum steht, sondern etwas mit mir zu tun hat, verurteilt es auch mich, wenn ich dieses Gesetz übertrete. Das muss es tun, weil es sonst nicht gerecht wäre. Sünde, etwas, was nicht dem Willen Gottes entspricht, muss verurteilt werden. Damit klar ist, das ist nicht mein Wille, wenn das geschieht. Gottes Gesetz verurteilt Sünde, und davon haben wir auch einiges gehört in der Textlesung. Gottes Gesetz, sein Wille, verurteilt alles, was diesem Willen widerstrebt, was nicht Liebe ausdrückt, zum Tod. Zum Glück ist das noch nicht alles, was kommt. Neben dem Gesetz, was dort beschrieben ist, ist auch von Gottes Geist die Rede. Gottes Geist. Wir haben so drei Personen, die beschrieben werden in der Bibel. Einmal Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gottes Sohn Jesus Christus. Und dieser Geist Gottes ist jetzt in der Zeit der Gemeinde uns gegeben, in unsere Herzen ausgegossen, wenn wir Jesus Christus annehmen. Und der Geist Gottes, der ist nicht verurteilend, sondern er zeigt uns auf, was Gott wichtig ist. Eigentlich ganz ähnlich wie das Gesetz. Und das Gesetz war geschrieben, man musste das lesen und sagt, okay, das soll ich tun, das wird erwartet. Und jetzt gibt es einen Geist Gottes, der in meinem Inneren ist und mich daran erinnert, was Gott wichtig ist. Nicht mehr so stark, du sollst und ah, das will ich nicht, das kann ich nicht, sondern von innen heraus werde ich verändert in das Bild von Jesus Christus, der alles in allem diesen Willen Gottes erfüllt hat. Gottes Geist steht jetzt parallel zu Gottes Gesetz. Beides drückt den Willen Gottes aus, aber das eine ist mir vorgegeben und provoziert eigentlich, dass ich mich nicht daran halte, dass ich übertrete, und das andere ist in mein Innerstes hineingegeben und zeigt mir dort den Willen Gottes auf. Und so schafft Gottes Geist das, was Gottes Gesetz nicht geschafft hat. Gottes Geist schafft Gerechtigkeit. Je mehr ich in den Willen Gottes hineinkomme, mir das zu Herz nehme, was Gott durch seinen Geist in meinem Leben mir zeigt, umso ähnlicher werde ich Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gottes Gesetz, sein Wille, verurteilt mich zum Tod, weil ich nicht bestehen kann, weil ich es nicht schaffe, diesem Gesetz, diesen Willen Gottes einzuhalten. Aber es gibt den Geist Gottes, der Gerechtigkeit schafft in mir, und diese Gerechtigkeit führt zum Leben. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann das beides nebeneinander stehen? Gottes Gesetz verurteilt Sünde zum Tod, Gottes Geist schafft Gerechtigkeit zum Leben. Wenn es nach dem Gesetz geht, bin ich verurteilt. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich habe den Tod verdient. Aber wenn ich den Geist Gottes in mir habe, dann schafft er in meinem Leben Gerechtigkeit, die zum Leben führt. Zum Leben für mich und zum Leben für andere, weil ich lerne, andere so zu sehen, wie Gott sie sieht. Dass das beides möglich ist, geht nur durch eine dritte Sache, die wir hier auf dem Banner stehen haben. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus hat in allem den Willen Gottes erfüllt. Er hat es geschafft, das wirklich zu verinnerlichen, aufzunehmen, zu leben, wie Gott sich das wünscht. Und trotzdem wurde er zum Tode verurteilt. Trotzdem wurde Jesus Christus zum Tode verurteilt. Dieser Sünde wurde der Prozess gemacht in Jesus Christus. Und so nimmt Jesus Christus das auf sich, was wir eigentlich verdient haben, was ich verdient habe. Ich habe für das, was ich getan habe, den Tod verdient. Aber Jesus Christus hat als einziger Gerechter dieses Urteil auf sich genommen. Und dementsprechend ist das für mich nicht mehr tödlich. Gottes Gesetz ist für mich nicht mehr tödlich, weil es Jesus Christus auf sich genommen hat, dieses Urteil, und ich frei sein kann. Wenn ich Jesus Christus annehme in meinem Leben, wenn ich aufnehme, sage, Jesus, ich brauche dich. Am Abendmahl beweise ich eigentlich, dass ich der größte Loser bin. Wenn ich habe es nötig, dass Jesus Christus für mich stellvertretend starb, dass er sein Blut vergossen hat. Am Abendmahl nehmen Loser, Verlierer teil, weil sie erkannt haben, ich kann dem Willen Gottes nicht gerecht werden. Aber ich nehme in Anspruch, dass jemand anderes für mich stellvertretend gestorben ist. Dass ich frei sein darf, dass ich vor Gott treten kann, ohne eine Lebensruine, sondern ja, mit all dem, was Jesus Christus getan hat, all das wird mir angerechnet. Wenn ich Jesus Christus annehme, dann gibt Gott seinen Geist in mein Innerstes hinein. Das Gesetz ist erfüllt durch Jesus Christus und Gott schickt seinen Geist in mein Herz hinein. Und er schafft Gerechtigkeit. Er bewirkt das, wozu ich aus eigener Kraft eigentlich nicht fähig bin. Er macht mich fähig, so zu leben, wie Gott sich das will, wie Gott sich das wünscht. Davon handelt dieser Römerbrief, das sind so, oder das, dieses eine Kapitel, Schlagworte, die darin auftauchen. Gottes Gesetz verurteilt Sünde zum Tod. Gott ist gerecht und kann Ungerechtigkeit nicht stehen lassen. Aber sein Geist schafft Gerechtigkeit zum Leben. Jesus Christus macht das möglich. Jetzt die Frage, was bringt mir das denn? Oder was mache ich daraus, wenn ich das erkannt habe, wenn ich das angenommen habe? Was hat das für Konsequenzen in meinem Leben? Eine Konsequenz kann sein, dass ich nicht mehr versuche, diesen Maßstäben zu genügen und dabei zu fallen, sondern offen werde für den Heiligen Geist, der in meinem Leben hineinspricht. Wir hatten vor einigen Wochen so eine Reihe über den Heiligen Geist. Wie ist dieser Heilige Geist? Er ist an meiner Seite, er spricht in mein Leben hinein. Ich kann mich dafür öffnen, dass dieser Heilige Geist mir den Willen Gottes erschließt, mich daran erinnert. Oder ich kann das beiseite schieben und sagen, ach, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und wenn ich mich aber öffne für diesen Geist, dann schafft er Gerechtigkeit in meinem Leben zum Leben. Am Ende dieses starken Kapitels steht dieser Satz hier. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die in uns verbürgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich habe das Gefühl, dass viele hier aufhören. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Punkt. Und das ist wahr. Gott liebt mich bedingungslos. Und alles, was ich anstelle, kann nicht diese Liebe beenden, die Gott mir gegenüberbringt. Aber es gibt eine Sache, die darunter steht. Gottes Liebe, die uns verbürgt, ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jeder Mensch ist geliebt von Gott, egal ob man ihn glaubt oder nicht. Aber wenn ich diese Liebe annehmen möchte, dann muss ich Jesus Christus annehmen. Denn Gottes Liebe wird in Jesus Christus sichtbar, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde schickt, damit der, der alles hatte, alles verliert, am Kreuz für meine Sünden stirbt. Das ist das große Geschenk. Und wenn ich das nicht annehme, wenn ich Jesus Christus nicht annehme, dann nehme ich im Ende auch nicht Gottes Liebe an. Sie gilt mir, aber annehmen kann ich sie nur, indem ich Jesus Christus in mein Leben einlade. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du uns unendlich lieb hast. Dass du jeden Einzelnen hier genau kennst, seine Schattenseiten, seine Stärken. Und du liebst ihn bedingungslos. Gott ist eine Liebe, von der wir nur träumen können. Und an der wir so oft versagen, weil wir das selber nicht gebacken kriegen. Danke, dass du diese Liebe bist und diese Liebe ausstrahlst. Danke, dass du das sichtbar gemacht hast. Nicht nur in Worten, sondern dadurch, dass du Mensch geworden bist, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, Jesus, dass du für mich, für meinen Mist am Kreuz gestorben bist. Dass du das Urteil, was ich verdient hätte, nach dem Gesetz Gottes, dass du das getragen hast. Danke, dass du deinen Geist in mein Innerstes hineinlegst und mich fähig machst, Gottes Stimme zu hören und ihr zu folgen. Jesus, du siehst, wer das annehmen möchte, wenn nicht nur diese Liebe annehmen möchte, sondern oder erkennen will, sondern auch dich annehmen möchte. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit offenen Armen stehst, bereit stehst und sagst, komm zu mir, die du schmutzig seid, die ihr müde seid, die es nicht geschafft haben, ich will euch Ruhe geben, ich will euch Freiheit geben, ich will euch Frieden geben, ich will euch fähig machen, Gottes Stimme zu hören und seinen Geist in das Innere zu bekommen. Amen. Wir haben jetzt ein Lied, was mir viel bedeutet, wo ich so viel Gutes drin sehe, die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn ich Jesus Christus annehme, aufnehme, dann habe ich die Freiheit, Gott Vater zu nennen. Nicht nur Gott Herrn oder irgendwie ein Geschöpf, was weit weg ist, sondern Gott Vater zu nennen. Das schafft der Heilige Geist. Und der Heilige Geist schafft viel mehr. Und alles, was so eigentlich verzerrt ist, was wir aus Glauben, aus Religion machen, wird beiseite geschoben, weil der Heilige Geist uns den Blick auf Gott schenkt, so wie Gott wirklich ist.